Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Gesund mit uns, der Podcast aus einer Rosenheimer Apotheke. Weihnachten, Stresszeit, Fragezeichen? Eigentlich sollte Weihnachten ja die schönste Zeit sein, aber für viele ist Weihnachten mit viel Stress verbunden. Durch hohe Erwartungen, die man an sich selber stellt, durch einen Perfektionismus oder natürlich auch durch die Aufgaben, die anstehen, wie Geschenke kaufen oder den Baum schmücken. Plätzchen backen gehört natürlich auch dazu. Diese vielen Belastungen können dann zu einem psychischen Stress oder auch zu Schlafstörungen führen. Und genau um diese Probleme geht es in dieser Folge. Ich freue mich, in dieser Folge meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Daniel, einen Apotheker aus meinen Apotheken. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Was ist Stress? In der Regel unterscheidet man mehrere Arten von Stress. Die bekanntesten oder wichtigsten wären der Eustress oder der Distress. Der Eustress ist eigentlich eine gute Art von Stress. Die belastet den Organismus zwar, ist aber eigentlich durchaus auch gut und trägt zur Gesundheit bei. Das ist wirklich die positive Art von Stress, wie wenn ich mich jetzt auf irgendwas freue, wie eine Hochzeit, auf einen neuen Job, verliebt bin. All diese Emotionen fallen darunter. Was uns jetzt eigentlich wirklich betrifft, worüber wir reden wollen, ist der Distress. Das ist die bekannte negative Stressreaktion. Ja? Die wirkt sich auch nachteilig auf den Organismus aus, ist schlecht für unsere Gesundheit und hat deswegen auch eine ganze Menge an Gesundheitsrisikos und entsprechenden Symptomen. Zum Beispiel, ganz wichtig, es kann extrem schlecht für unser Herz-Kreislauf-System sein. Es steigert unseren Blutdruck, kann schlecht fürs Herz sein. Es kann bei uns Kopfschmerzen auslösen, zur Konzentrationsschwäche führen. Sorgt dafür, dass wir verspannt sind, wenn wir morgens schon aufwachen, uns ständig erschöpft fühlen. Auch Verdauungsprobleme sind ja Problem und Stress kann eben auch zu Schlafproblemen führen. All das ist sehr problematisch für unsere Lebensqualität und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das einigermaßen in den Griff kriegen und den Ausgleich finden.
Jetzt haben wir schon ganz viel über die Gesundheitsrisiken gehört, die chronischer Stress oder eben auf Dauer Stresssituationen mit sich bringen. Welche Therapiemöglichkeiten kannst du uns denn empfehlen?
Also die berühmteste Therapie von Stress ist, wie wir alle schon oft gehört haben, der Sport. Egal welche Art, es geht einfach darum, einen Ausgleich für den Körper und für den Geist zu finden. Auch Yoga kann da gut mit reinfallen. Das ist ja ein bisschen mehr in die entspannende Richtung. Aber auch sich selbst, irgendwelche Entspannungsrituale selbst zu schaffen, kann unglaublich gut helfen. Zum Beispiel, ich mache mir einfach jeden Abend in einer ruhigen Phase eine Tasse Tee. Irgendwann ist das quasi ein Ritual, das allein für mich das Wasserkochen, das Wissen, ich mache mir einen Tee, das wird mich dann entspannen. Es gibt jedoch auch Medikamente, die man rein theoretisch unterstützend nehmen kann. Vor allem Pflanzenextrakte sind in der Hinsicht sehr beliebt. Zum Beispiel Baldrian, Passionsblume oder Lavendel.
Wie wir jetzt gehört haben, kann Stress wirklich Schlafprobleme verursachen. Und diese Schlafprobleme zählen mittlerweile tatsächlich zu einer gängigen Volkserkrankung. Mittlerweile sind ungefähr 6 Millionen allein in Deutschland von Schlafproblemen betroffen. Und die Zahl ist ständig wachsend. Frauen berichten etwa doppelt so häufig von Schlafproblemen wie Männer und vor allem Menschen ab 60 Jahren sind von diesen Schlafproblemen sehr betroffen. Wann spricht man jetzt eigentlich von Schlafproblemen oder auf Insomnie genannt? Und wann ist diese Insomnie, also diese Schlafproblematik tatsächlich auch chronisch?
Also als chronische Insomnie bezeichnet man eine anhaltende Schlafstörung. Das hat man mindestens 3-mal pro Woche und mindestens über 3 Monate. Man fühlt sich auch nach dem Schlafen nicht ausgeschlafen. Das ist ganz wichtig. Das ist die chronische Variante, die diese 6 Millionen Menschen in Deutschland haben. Und um das nochmal größer zu machen, 36% der Bevölkerung haben zumindest eine Zeitweise in so einem, also sie haben zumindest mal diese Symptome über einen gewissen Zeitraum gehabt. Das ist jeder Dritte in Deutschland. Insomnie erhöht das Risiko für Depression um das 2- bis 6-fache und das Risiko von Herz- oder Hirninfarkten um bis zu 70%. Also ist guter Schlaf ist nicht nur wichtig für unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unglaublich wichtig für die Gesundheit.
Ja, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Und ich habe immer wieder mal auch den Begriff Schlafhygiene gehört. Was versteht man denn eigentlich unter Schlafhygiene?
Schlafhygiene ist ein neues Feld der Wissenschaft, das sich quasi mit der Verbesserung der Rahmenbedingung eines gesunden Schlafes befasst. Es geht einfach darum, dass wir uns als Menschen selbst quasi eine gute Schlafumgebung schaffen und uns gute Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf ermöglichen.
Kannst du uns da denn vielleicht auch noch ein paar Tipps dafür geben, was ich denn selber zu Hause tun kann, um meinen Schlaf zu verbessern?
Da gibt es allerlei verschiedene Tipps. Ich bin sicher, viele Leute haben schon ganz verschiedene Sachen gehört. Das ist auch alles ein bisschen individuell, aber in der Regel sagt man zum Beispiel, man sollte schauen, dass man immer regelmäßig zur selben Zeit schlafen geht, um den Körper in einen gewissen Rhythmus zu bringen. Dass man sich selbst keinen Stress vor dem Schlafen macht. Vor allem viele Leute, die an chronischer Insomnie leiden, haben irgendwann Angst vorm Schlafen gehen. Das darf ich mir natürlich nicht machen.
Ist denn dieses Thema ein kleines Mittagspäuschen auch relevant für die Schlafhygiene?
Ja, durchaus. Man sollte schauen, dass wenn man Mittagsschläfchen oder Powernaps macht, dass die nicht länger als 30 Minuten gehen. Wenn ich die länger mache, fühle ich mich abends nicht mehr müde und habe mehr Probleme beim Einschlafen. Genauso problematisch ist es, wenn ich zum Beispiel viel zu viel vor dem Schlafen esse. Also man kennt das, man geht nochmal richtig groß essen, man hat vielleicht richtig Heißhunger nachts nochmal abends, spätabends nochmal. Das kann auch große Probleme vorm Schlafen geben.
Wie stehst du denn zu der Thematik immer, die immer wieder kommt oder die Frage auch, der Fernseher im Schlafzimmer oder das Tablet im Schlafzimmer, ist das zu empfehlen bei jemandem, der Schlafprobleme hat?
Absolut nicht. Man sagt ja, man versucht sich dann immer irgendwie abzulenken, bis man müde wird, und das Hirn noch ein bisschen quasi zu beschäftigen. Aber allerdings ist vor allem dieses Licht, das vom Fernseher und Tablet kommt, eher problematisch für unser Hirn und unsere Augen. Das ist nur belastend, hilft aber nicht wirklich beim Einschlafen. Viel wichtiger ist es eher, wenn ich schon früher eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, das Licht schon etwas dimme, dass ich kein so helles Licht mehr habe, wenn ich dafür sorge, dass ich ein gut belüftetes, störungsfreies Schlafzimmer habe.
Und die kleine Abendzigarette vor dem Schlafengehen ist bestimmt wahrscheinlich auch nicht so gut.
Auf keinen Fall. Nikotin regt sehr an, genauso Alkohol. Man kennt das vielleicht, viele Leute denken, dass sie mit Alkohol ein bisschen besser schlafen können. Das Einschlafen geht ja durchaus auch besser. Allerdings stört Alkohol dann im Schlaf in der Erholungsphase.
Jetzt haben wir schon ganz viele Tipps gehört, die man, glaube ich, selber zu Hause auch leicht umsetzen kann. Vielleicht auch mit einem bisschen inneren Disziplin, damit man sich da auch wirklich dran hält, um das Einschlafen und auch natürlich das Durchschlafen zu verbessern. Gibt es denn auch medikamentöse Maßnahmen, die unterstützend wirken? Also natürlich in aller Munde oder was ich immer wieder höre, ist der Begriff Melatonin. Was kannst du denn uns denn darüber sagen?
Genau, also Melatonin, das ist ganz interessant, da kommen wir auch später nochmal besonders drauf zu sprechen. Aber Melatonin ist ja die natürliche Art und Weise einschlafen. Es ist ja unser körpereigenes Einschlafhormon. Kann ich also immer nehmen, wenn ich Probleme habe einzuschlafen. Alternativ gibt es als Einschlafhilfen auch ganz normale Schlaftabletten. Die haben jedoch oft das Risiko, dass ich morgens am nächsten Morgen noch ein bisschen durchhänge.
Ist es dieser typische Hangover-Effekt?
Teils. Also ich selbst hatte noch nie das Vergnügen, jedoch man hört das oft, dass diese Leute einfach morgens immer noch total müde sind. Also die Schlaftablette wirkt vielleicht einfach länger, als wenn ich halt aufstehen muss. Die Schlaftablette macht mich 8 Stunden müde, ich muss aber nach 6 Stunden Schlaf aufstehen, dann habe ich halt 2 unangenehme Stunden. Es ist nicht so perfekt, in einen variablen Zeitplan einzubauen.
Also am besten dann tatsächlich sollte der Patient die Schlaftablette einen so wirklich eine gute Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen, wenn die einen so müde macht.
Auf jeden Fall, vor allem wenn ich noch nicht weiß, wie ich darauf anspreche, dann habe ich eher am nächsten Morgen lieber ein bisschen mehr Zeit. Das ist jetzt zum Einschlafen. Es gibt auch Sachen, die ich eher zum Durchschlafen nehmen kann, wenn das eher mein Problem ist. Da fallen dann eigentlich eher die ganzen Pflanzenextrakte, die wir schon vorher bei den Beruhigungs-Antistressmitteln besprochen haben, drunter.
Also wären das diese Pflanzen wie Baldrian, Lavendel oder auch Passionsblume, die einfach einschlaffördernd, durchschlaffördernd oder vielleicht auch ein bisschen ausgleichend wirken?
Genau, alles, was mich quasi davon abhält, die Welt so zu zerdenken, all das hilft mir auch beim Durchschlafen.
Wann tritt denn die Wirkung von diesen Melatonin-Tabletten, Sprays ein?
Melatonin ist ganz interessant, das wirkt nämlich recht schnell. Das nehme ich in der Regel nur eine halbe Stunde vorm Schlafengehen und habe dann eigentlich schon meine erste Wirkung.
Und ist Melatonin tatsächlich jetzt für jeden unbedenklich zur Anwendung geeignet?
Das ist jetzt eine neue Sache. Normalerweise sagt man eigentlich Melatonin, weil es natürlich ist, im Körper selbst vorkommt, super gut verträglich. Jetzt ist jedoch im November eine neue Studie der American Heart Association rausgekommen, die die Sache so ein bisschen in Frage stellt.
Und was sind die negativen Effekte, die in dieser Studie eigentlich zur Sprache gekommen sind?
Diese negativen Effekte sind tatsächlich sehr schwerwiegend. Und so scheint es zumindest, dass Melatonin starke negative Effekte auf das Herz hat und somit quasi das Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Teilweise bis zum Herzinfarkt kann da alles mit dabei sein.
Sollte dann so ein Patient mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Melatonin verzichten?
Das ist jetzt so eine Sache. Und zwar muss man da ein bisschen genauer hereinschauen, wie die Studie eigentlich aufgebaut ist, um zu schauen, wie schlagfertig das eigentlich ist, wie ernst ich die ganze Sache nehmen muss. Zum einen, wenn wir uns erst einfach mal die Studie anschauen, damit wir wissen, wie die aufgebaut ist. Es wurden einfach mal 2 Menschengruppen quasi verglichen. Leute, beide mit Insomnie. Eine Gruppe kriegt Melatonin, die andere kriegt kein Melatonin. Andere Schlafmittel wurden nicht benutzt und beide Gruppen hatten keine Vorerkrankungen, was Herzprobleme angeht.
Also die Studien wurden tatsächlich nur mit Gruppen oder mit Personen durchgeführt, die nicht an Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Genau.
Okay.
Das war ganz wichtig, dass keiner schon mal irgendwelche Vorerkrankungen hat. Und da hat man eben jetzt, was etwas besorgniserregend ist, festgestellt, dass unter den Erwachsenen, die länger als 12 Monate Melatonin genommen haben, über einen Zeitraum von 5 Jahren dann auch mit 4,6% Herzversagen gehabt haben, verglichen mit nur 2,7% in der Kontrollgruppe, die kein Melatonin genommen haben. Es ist ein Anstieg um 90%.
Das ist nicht zu vernachlässigen wahrscheinlich.
Absolut nicht. Also wenn es mir nur um ein bisschen Schlaf geht, da würde ich mir das schon doppelt überlegen. Und so ist auch die allgemeine Sterblichkeit.
Wie sieht denn das mit der Kontrollgruppe jetzt aus, die dann kein Melatonin erhalten hat?
Darauf kann ich mich leider eigentlich gar nicht verlassen, dass die kein Melatonin bekommen haben. Denn in dieser Studie wurde nur nach verschriebenen Melatonin, also ärztlichen Rezepten gesucht.
Also die Personen, die sich sozusagen selber in den Apotheken gekauft haben, wurden gar nicht erfasst.
Richtig. Also in vielen Ländern, wie jetzt zum Beispiel USA oder Deutschland, ist Melatonin nicht verschreibungspflichtig, in Großbritannien schon. Wenn ich jetzt also nur nach Leuten suche, die nie Melatonin verschrieben bekommen haben, kann es trotzdem sein, dass wenn ich jetzt Leute aus Amerika oder Deutschland dabei habe, dass die da rein in die Kontrollgruppe zählen, obwohl sie sich eventuell selber Melatonin geholt haben. Genauso mit anderen nicht verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Deswegen ist allein diese Kontrollgruppe nicht unbedingt aussagefähig. Dasselbe ist auch, wenn ich jetzt die Stärke der Insomnien, unter denen die Leute leiden, berücksichtige. Die wurde nämlich nicht festgestellt. Also ich kann jetzt nicht so sagen, dass die Leute in der einen Gruppe genau die gleichen Schlafprobleme haben wie die Leute in der anderen Gruppe.
Also muss ich es mir dann eher so vorstellen, dass tatsächlich alle, die einfach sagen, sie leiden unter Schlafproblemen, wie in eine Art Topf geschmissen wurden.
Ganz genau. Ich meine, natürlich würden sich die Leute, die richtig starke Schlafprobleme haben, eher dazu entscheiden, Melatonin oder andere Produkte zu nehmen, als Leute, die eher leichte Schlafprobleme haben. Das heißt, die Leute mit leichten Schlafproblemen landen eher in der Kontrollgruppe. Die Leute mit richtig starken Schlafproblemen leiden in der Melatoningruppe. Und da ja richtig starke Schlafprobleme, wie wir schon gesagt haben, auch Stress und wieder Herzerkrankungen auslösen können, ist es nur logisch, dass die Leute, die in Melatonin zu sich nehmen, auch eher Herzprobleme haben, laut der Studie. Weil das alles die da sind, die starke Schlafprobleme haben.
Das hört sich ja tatsächlich gar nicht so gut an. Wie aussagekräftig ist denn die Studie? Oder muss ich mir jetzt große Sorgen machen, wenn ich Melatonin einnehme oder sogar regelmäßig einnehme?
Das ist jetzt das Positive, denn man muss sich jetzt nicht allzu viele Sorgen machen. So negativ wie all diese Zahlen jetzt klingen, ist es nicht. Es lässt sich also sagen, dass die Studie interessant ist, gut, um Gespräche über den Gebrauch von Melatonin anzuregen. Aber man muss jetzt keine Panik haben, wenn man Melatonin regelmäßig nimmt, weil ein kausaler Zusammenhang zwischen Melatonin und Herzproblemen einfach noch nicht bewiesen wurde oder noch nicht festgestellt werden kann. Dennoch ist es natürlich so, dass wenn ich meine Probleme durch eine Lifestyle-Änderung wie Schlafhygiene, Entspannungsmöglichkeiten in den Griff kriege, dann sollte ich das gegenüber der Einnahme von Medikamenten, egal ob verschreibungspflichtig oder nicht, bevorzugen.
So, das war sie auch schon, unsere dritte Folge von unserem Podcast Gesund mit uns, der Podcast aus einer Rosenheimer Apotheke. Ich hoffe, ihr schlaft alle gut in den nächsten Tagen und wir freuen uns auf die nächste Folge wieder mit einem spannenden Thema. Hört ruhig wieder rein, folgt uns in den sozialen Medien oder kommt in unseren Apotheken vorbei. Herzlichen Dank an dich, Daniel, für diese tolle Ausführung zum Thema Schlafen. Und wir hoffen, ihr verbringt alle schöne Feiertage, erholsame Feiertage, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt's gesund!